So, mein Freund Alvo und ich haben die Herausforderung, die Ansagen so gesalbt wie möglich euch zu vermitteln. Als allererstes, für euch Männer, läuft heute 24 Uhr die Chance ab, eurer Frau mal was Gutes zu tun, nämlich sie für die Frauenfreizeit anzumelden. Also wenn ihr euch mal 3 Tage frei geben wollt, ja, für Zeit mit Freunden im Pub, einfach bis 24 Uhr eure Frau anmelden, Geld überweisen und 3 schöne Tage genießen. Ich habe meine Schwiegermutter für die Kinder eingeladen. Es wird eine tolle Zeit mit Alvin. Ne? Gut. Jetzt bist du schon dran, genau.
Okay, Dirk wollte, dass ich die folgenden 2 Sachen selber ansage. Ich weiß nicht, warum. Das eine ist, nächsten Sonnabend haben wir wieder Ranger-Stammtreff und es wird ein ganz besonderer Stammtreff, nämlich von 14 bis 16 Uhr sind alle eingeladen, die einfach mal schnuppern wollen, die sich die Ranger mal anschauen wollen, egal ob ihr Eltern von Ranger-Kindern seid oder Eltern von zukünftigen Ranger-Kindern seid oder ihr das euren Kindern einfach mal nahebringen wollt. Oder ob ihr zukünftige Mitarbeiter seid und euch das nochmal genau angucken wollt. Oder einfach so mal schauen wollt. Also 14 bis 16 Uhr auf der Oskar-Röder-Straße 3 seid ihr herzlich eingeladen zu unserem Infostammtreff.
Das mache ich jetzt mal weiter. Wir werden das auch noch ein paar Mal ansagen, nur schon ein bisschen als eine Vorinformation. Im September, und zwar in der Woche vom 17. bis 13.09., werden wir als Gemeinde eine besondere Zeit haben, wo wir wirklich Gott suchen. Wir nennen das zwar eine Gebetswoche, aber es wird nicht eine Woche sein, wo wir nur viel in Fürbitte zu Gott kommen, sondern wo wir ihn einfach suchen, seinen Willen für unser Leben, für unsere Gemeinde suchen. Und es wird eine ganz besondere Zeit werden. Wir werden alle Aktivitäten, die sonst stattfinden in dieser Woche, also egal, ob das Bürotreffen sind, ob das Ältestensitzungen sind, ob das Hochzeiten, ausgenommen Todesfälle, ja, werden wir ruhen lassen und werden uns einfach mal eine Woche darauf konzentrieren, Gott zu suchen und sein Angesicht zu suchen. Und dafür laden wir euch herzlich ein, mitzumachen.
Ja, und André hat es vorhin schon gesagt, Efi wird nächsten Sonntag kurz im Gottesdienst was zu erzählen zum aktuellen Stand vom Äthiopien-Projekt. Aber wer mehr hören möchte, ist herzlich eingeladen am 3. September, 19 Uhr, Schandauer Straße 60. Da wird es einen ausführlichen Bericht geben, viele Bilder, Zeit zum Nachfragen und vor allen Dingen auch viel Zeit, wo wir gemeinsam für das Projekt beten können. Herzliche Einladung dazu.
Super, danke, Alvin. Ja. Ja. Ich will Schnauspause. Aber danke für die Erinnerung. Anlässlich der Schuleinführung haben wir bestimmt viele Omas und Opas, Onkels und Tanten und sonstige Besucher heute bei uns. Und wir wollen euch mit einem donnernden Applaus und einem kleinen Geschenk willkommen heißen. Und wenn du oder wenn ihr das erste Mal heute im Gottesdienst seid, bitten wir euch einfach, euch mal zu melden, die Hand nach oben zu reichen und ihr bekommt ein kleines Geschenk. So, wer ist zum allerersten Mal in der Jesusgemeinde im Gottesdienst? Richtig weit nach oben. Super. Herzlich willkommen. Vater, wir danken dir für das Vorrecht, zu deinem lebengebenden Wort zu kommen, unserer ultimativen Autorität in unserem Leben, deine Stimme, nach der wir uns sehnen, deine Stimme, der wir uns vorgenommen haben, zu gehorchen, sprich zu uns. Lass unser Herz neu angerührt werden, unser Verstand erleuchtet werden, davon, wer du bist und wie wir dir wohlgefällig leben können. In Jesu Namen. Amen. Wir befinden uns immer noch in einer Predigtreihe über die Psalmen. Und ich habe vor 14 Tagen, also in einem Gottesdienst vor dem Stadtfest, euch vier theologische Themen vorgestellt aus den Psalmen, die mein Leben entscheidend geprägt haben. Ich habe euch so ein kleines Video gezeigt. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, Sonja, die gerne auf den Mars fliegen möchte mit der Mars-Mission im Jahr 2020 und die gesagt hat, ich kann mir keine edlere und aufregendere Mission vorstellen, als 7 Monate lang in einem Raumschiff zu sitzen. Und ich habe, obwohl ich von CNN nicht interviewt wurde, so wie Sonja, eine Gegenthese aufgestellt und gesagt, ich kann mir keine edlere und aufregendere Mission vorstellen, als für die Herrlichkeit Gottes zu leben. Und ich habe euch 4 Themen vorgestellt, die mein eigenes Leben geprägt haben, die mein eigenes Leben für die Herrlichkeit Gottes intensiviert haben. Das waren zum einen, Nummer 1, die Idee, dass Gott schön ist, dass Gott attraktiv ist, dass er das Maß und die ultimative Quelle aller Schönheit ist und dass es unwahrscheinlich attraktiv ist, ihn zu entdecken, ihm zu begegnen. Da gibt es auch Slides dafür. Nummer 2, der erstaunliche Fakt, dass Gott Gefallen an uns gefunden hat. Er hat Gefallen an mir gefunden. Er mag mich. So wie wir das in Psalm 18, Vers 20 lesen, der Herr führte mich hinaus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir gefunden hat. Das heißt, wenn man sich vorstellt und du mal fragst, Gott, wie fühlst du dich über mich? Was fühlst du, wenn du an mich denkst? Dann muss man sich das vorstellen, dass Gott Wellen des Genusses in sich hat für dich über dein Leben. Und das ist was ganz Faszinierendes. Nummer 3, der Grund, warum Gott Gefallen an dir hat, ist nicht deine schöne Brille oder deine kurzen oder langen Haare, sondern ist die souveräne Auswahl Gottes. Etwas, was nicht in dir liegt, sondern etwas, was Gott in seinem Herzen bestimmt hat, sein Gefallen auf dich zu legen. Und Nummer 4, habe ich beschrieben, dass dieses Erlebnis, dass Gott schön ist und dieses Genießen, dass er mich mag, in unserem eigenen Leben kultiviert und intensiviert werden kann, indem wir einfach Zeit nehmen, um bei Gott nachzusinnen. Und ich habe einfach gedacht, ich mache heute noch so ein kleines bisschen weiter und ich stelle euch noch 3 oder 4 weitere Punkte vor. Nummer 5 ist etwas, was mein Leben auch sehr geprägt hat. Und das ist die These, und die lesen wir immer wieder in den Psalmen, dass es angenehm ist, Gott zu gefallen. Es ist angenehm, es macht Freude, Gott wohlgefällig zu sein. Wir lesen das zum Beispiel im Psalm 19, Vers 15, da sagt David, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, o Gott. Das heißt, was David hier sagt, ist, er kommt zu Gott und er sagt, nicht nur die großen Dinge in meinem Leben, nicht nur, wie denke ich über Sexualität und über Homosexualität, sondern selbst die kleinen Dinge in meinem Leben, was ich im Alltag spreche. Den Tonfall, den ich wähle, wenn ich mit meiner Frau rede oder mit meinem Ehemann. Nadja, bist du hier? Gut zuhören? Nein. Lass es wohlgefällig vor dir sein. Das heißt, hier sehen wir dieses erstaunliche, dieses Herz in David, wo er sagt, ich möchte in den kleinen Dingen des Alltags, meine Gedanken sollen für dich angenehm sein. Und mit dieser Einstellung geht David durch das Leben und sagt, ich möchte, dass mein Leben angenehm für Gott ist. Und das ist nicht einfach nur, dass David sich das vorgenommen hat, sondern, nächste Folie bitte, wir sehen, dass David Freude daran hat, mit seinem Leben Gott zu gefallen. Im Psalm 119, der ganz lange Psalm, da schreibt David, an dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allen Reichtum. Deine Vorschriften will ich bedenken und beachten deine Pfade. An deinen Satzungen habe ich meine Lust. Dein Wort vergesse ich nicht. Hier sehen wir, was David sagt. Er sagt, Gott, sprich zu mir, rede zu mir, sag mir, was du in meinem Leben willst und ich habe meine Freude daran. Das heißt, wir dürfen uns das nicht so vorstellen, ja, dass David so ein religiöser Mensch ist, der einfach nur, weil es sozusagen sich so gehört, im religiösen Bereich mit einer sauren Zitronenmine zu sagen, ich habe meine Lust am Herrn und ihm zu gefallen, sondern er spürt das Gefallen in seinem Herzen. Er sagt, wenn ich morgen aufstehe, schaue ich in das Wort Gottes, nicht um zu denken und zu sagen, oh Gott, vielleicht will schon wieder der Allmächtige was von mir. Nein, er sagt, Gott, sprich zu mir, weil dieser Prozess, du redest und ich passe mein Leben an deine Weisungen an, löst in David Wohlgefallen aus. Und ich hoffe, ihr habt das alles schon mal erlebt, weil dieses Kosten, dieses Schmecken, das, es ist angenehm, sein Leben dem Herrn zu widmen, ist etwas ganz Faszinierendes und es bereitet in uns diese Willigkeit oder gibt uns diese Willigkeit, ihm zu gehorchen. Es klingt immer so was Schlechtes, ja, sozusagen, man muss dem Herrn gehorchen. Es ist angenehm, es ist was Klasses, dem Herrn zu gehorchen. Es hat in sich einen eingebauten Genuss. Und diesen Genuss wünsche ich für allen von euch, dass wir ihn genießen. Es gibt immer wieder zwei Arten von Christen, die eine gewisse unterschiedliche Herangehensweise an Heiligkeit haben. Es gibt diese Art von Christen, die kommen auch zu mir dann und sitzen bei mir auf der Couch. Ja, nicht von unserer Gemeinde, die schlechten sind immer von anderen Gemeinden. Und die sagen mir, ja, die sagen mir, beweise mir das, ja, dass mein Lebenswandel nicht so geht, ja. Und dann bin ich auf der Anklagebank und ich muss jedes Schlupfloch zumachen, um zu zeigen, ja, also dass Rauchen nicht besonders gut ist oder dass Sex außerhalb der Ehe vielleicht nicht so in Gottes Willen ist oder dass stundenlanges Videospielen dich einfach nicht weiterbringt. Und sie kommen und sie suchen jeden Schlupfwinkel, um irgendwo zu fragen und sagen, was soll schlecht dran sein? Beweise es mir. Und ich sage dann immer, lass uns doch mal mit einer anderen Einstellung rangehen. Lass uns mal nicht mit der Einstellung rangehen, beweise mir, was schlecht daran ist, sondern lass es uns mal mit einer Einstellung rangehen, wo wir sagen, bringt es mich näher zu Christus. Macht es mich mehr wie er ist. Lässt es mein Zeugnis kraftvoller sein. Bringt es Gott Gefallen, wenn ich so oder so lebe? Und mit einer anderen Einstellung muss ich nicht mehr 2 Stunden oder 3 Stunden lang diskutieren, sondern mit einer anderen Einstellung, wo ich sage, mein Leben fängt grundsätzlich erstmal damit an, ich will ihm wohlgefällig sein. Das ist eine ganz andere Einstellung an die Art von Heiligkeit. Ich muss nicht mehr Arm drücken machen und dich dazu bewegen, gegen deinen Willen Gott zu gefallen, sondern wie die meisten von uns das machen, wir haben in uns dieses Gefühl, wenn Gott das will, dann mache ich das und es bringt einen Genuss in unserem Leben. Natürlich ist es auch in meinem Leben so, ja, dass wenn Gott seinen Finger auf etwas legt, ja, am Anfang versuche ich mich natürlich rauszuwinden, ja, und so sagen, ich höre nichts. Aber wie dieser Herr so ist, ja, er bleibt dran. Und es kommt dieser Punkt, wo die Waage kippt, ja, und mein Herz aufgrund seiner Befähigung sagt, okay. Und in diesem Augenblick, wo das okay fällt, ja, kommt dieser Genuss, ja, der mir Kraft gibt, Gott zu gefallen, ihm wohlgefällig zu sein. Und ich hoffe, dass ihr das wie die Psalmisten lernt und dass wir das immer zusammen noch mehr erleben, dass es angenehm ist und dass es was Wunderbares ist, Gott zu gefallen und ihm wohlgefällig zu sein. Nummer 6 ist kein theologisches Prinzip, wo ich gesagt habe, ich habe mich gefreut, als ich es entdeckt habe. Sondern ich bin gegen dieses theologisches Prinzip wie mit einem Fahrrad gegen einen fahrenden Mast kontinuierlich gefahren. Habe ich ganz praktisch erlebt. Wer die Narbe sehen will, darf gern mal in mein linkes Auge gucken, da ist sie immer noch, ja. Es gab auf einem Schulhof einen schönen, ja, der war schön groß und in der Mitte einen Fahnenmast. Ja. Und man hat die Blutspur vom Fahnenmast bis nach Hause verfolgen können. Ja. Dieses Prinzip war wie etwas wie der Fahnenmast, ja, auf dem Schulhof. Ich wollte ihn partout als Christ nicht wahrhaben, aber ich bin kontinuierlich mit meinem Fahrrad dagegen gerasselt. Und ich weiß, du magst das Prinzip auch nicht, ja. Aber wir werden als Gemeinde immer wieder unweigerlich damit konfrontiert werden, weil es einfach die Realität ist. Und die Realität ist, der Gerechte leidet. Ohne Grund. Das heißt, ohne Grund heißt, ohne dass der Gerechte was falsch gemacht hat. Psalm 34 sagt, vielfältig sind die Schwierigkeiten der Gerechten. Gut, der Vers geht noch weiter, über den rede ich auch gleich, aber der Herr errettet ihn aus allen. Aber erstmal müssen wir den ersten Teil festhalten. Bist du ein gerechter Mann, verspreche ich dir. Du wirst Schwierigkeiten in deinem Leben haben. Du wirst leiden. Und es ist erstaunlich, dass die konträre Idee, dass wenn ich nur bei Gott alles richtig mache, ich von Schwierigkeiten befreit werde, diese Idee ist einfach aus den Köpfen der allerbesten Christen nicht rauszukriegen. Und ich merke, natürlich würden wir das nicht so sagen, ja, keiner würde das so sagen. Aber im Herzen wünschen wir es uns. Und ich merke es immer wieder mal, ja, bei so Gesprächen oder Unterhaltungen, hatte erst vor kurzem eine, da kam ein junger Mann zu mir und meinte so, ich bin jetzt ein Jahr verheiratet, Gott hat mir gesagt, ich soll die Frau heiraten und was machen wir? Streiten uns die ganze Zeit, das kann doch nicht sein, ja, meine Ehe ist in Ruinen. Ja, da ist ein theologisches Prinzip dahinter, ja, nicht nur die Eheprobleme, das theologische Prinzip ist, wenn Gott mir gesagt hat, ich soll die Frau heiraten, dann war er involviert und wenn er involviert ist, muss alles glatt und ohne Probleme gehen. So denken wir. Und wenn irgendwas nicht läuft, denken wir als allererstes dran, müssen wir irgendwas falsch gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Geschichte, an die Apostelgeschichte dran erinnern könnt. Da hat Paulus und seine Reisekollegen haben einen dramatischen Traum gehabt. Ein Mann erscheint Paulus im Traum aus Mazedonien und sagt, komm her zu uns hinüber. Und dann sitzen sie zusammen, erzählen ihre Träume, ist eine gute Sache, könnte man machen, mal ausprobieren. Und irgendjemand in der Reisetruppe kriegt einen Geistesblitz und sagt, das ist eindeutig, was das heißt. Wir überlegen uns die ganze Zeit, wo wir hingehen sollen, lasst uns nach Mazedonien gehen. Und sie gehen nach Mazedonien und die Missionsreise ist ein voller Erfolg. Tausende von Menschen bekehren sich und liegen Paulus zu Füßen. Nein. Eine Person, eine Frau bekehrt sich und kaum hat sie sich bekehrt, fliegen Paulus und Barnabas ins Gefängnis. Nachdem sie die Stimme Gottes gehört haben, kommen nach Mazedonien. Und im Gefängnis wundern sie sich nicht und fragen nicht, was ist schiefgegangen? Haben wir den Traum falsch interpretiert? War der Traum von Satan? Ist Sünde in unserem Leben? Nein, sie preisen Gott. Weil Paulus wusste, es ist normal für Christen, Schwierigkeiten zu erleben. Eric Metastasis, das ist jemand, der eine Biografie geschrieben hat über Bonhoeffer, kann ich euch sehr empfehlen, hat gesagt, Gott hat uns nie ein problemloses Leben versprochen, sondern ein sinnerfülltes. Und zum sinnerfüllten Leben gehören Herausforderungen und Schwierigkeiten einfach dazu. Es gibt leider auch in unserer Gemeinde Menschen, die haben die Geistesgaben der Ursachenforschung. Das heißt, die haben die besondere Gabe, mitzukriegen, wann jemand krank ist und diesem Menschen unwahrscheinlich zu helfen, indem sie ihn im Krankenhaus eine Liste aller Sünden aufzeigen, an denen es liegen könnte, warum sie krank sind. Ich bitte euch, ja, Leute im Büro, meine Telefonnummer, diesen Menschen mit dieser Gabe nicht weiterzugeben. Ja. Ich weiß meine Sünden alleine. Ja, da brauche ich deine Hilfe nicht dazu. Und die allermeisten von uns als Christen haben sowieso so ein sensibles Gewissen, dass sobald was schief geht, fragen wir uns automatisch, ja, an welchem schlechten Gedanken könnte es gelegen haben? Keine Ahnung, welche Kleinigkeit können die Todsünde gewesen sein, die mich hier aufs Sterbebett gebracht hat? Dann brauche ich keine Menschen mit der Ursachenforschung dazu. Die allermeisten von uns sind so sensibel gegenüber Gott, dass wir das alleine wissen. Das, was wir brauchen, wenn wir krank sind, das, was wir brauchen, wenn schlechte Dinge in unserem Leben passieren als Gerechte, ist, wir brauchen einen Anruf, wir brauchen einen Besuch. Aber wir brauchen Punkt Nummer 7 und Punkt Nummer 8. Nämlich, Wenn der Gerechte leidet, brauchen wir eine Ermutigung. Nummer sieben. Super. Gott hat einen souveränen Plan mit allen Dingen, die in deinem Leben passieren. Das heißt, die Idee dahinter lesen wir in Psalm 135, Vers 6, wo geschrieben steht, alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er. In den Himmeln und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Und hier haben wir diese interessante Art und Weise, Hebräisch zu sprechen. Man nennt das einen sogenannten Merismus. Da werden gegensätzliche Pole aufgezeichnet im Himmel und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen, will gesagt sein, überall herum, wo immer du hingehen könntest oder welche Umstände du dir vorstellen könntest, Gott tut immer alles, was ihm wohlgefällt. Das heißt, dieses Bild, was die Psalmen über Gott bezeichnen und beschreiben, ist kein Bild eines Gottes, der in der Distanz sitzt, wartet und nur reagieren kann. Die Menschen wursteln so für sich rum und Gott sitzt irgendwo in der Ferne und sagt, naja, viel machen kann ich nicht, es ist ja ihre Welt, es ist ja ihre Entscheidung. Nein! Die Psalmen und der Rest der Bibel, sie zeigen ein Bild eines souveränen Gottes, der seine Regentschaft und seine Regierung trotz allem Mist auf dieser Welt nicht verloren hat. Er regiert inmitten seiner Feinde. Und er regiert inmitten seiner Umstände. Und das ist ein starker Trost für alle Herausforderungen, für alle Schwierigkeiten in unserem Leben. Denn jedes Mal, wenn wir, bildlich gesprochen, gegen eine Wand fahren und wir blockiert werden, ja, durch Krankheit, durch Jobverlust oder wie auch immer, können wir sicher sein. Gott hat einen souveränen Plan. Und was immer Menschen mir antun, es geht immer erst in der Regentschaft Gottes vorbei. Und Gott lässt nichts zu in meinem Leben, was er nicht will. Das sehen wir ganz eindrücklich in der Geschichte von Josef. Die Brüder haben Josef nach Ägypten verkauft. Und Josef, das war die theologische Erkenntnis, die Josef durch die schwierige Zeit getragen hat. Am Ende, im 1. Mose 50, Vers 20, sagt er, ihr habt es mir böse angetan, Gott hat es mir zum Guten getan. Das heißt, Gott war involviert im Verkauf von Josef an die Geschäftsleute nach Ägypten. Und er wusste im Hause des Pharao, im Gefängnis, was immer mir passiert. Gott hat einen souveränen Plan. Und darauf können wir uns zurücklehnen. Wir können uns zurücklehnen und können sagen, was immer passiert. Ich weiß, Gott hat immer noch die Fäden in seiner Hand. Und den nächsten Psalm, den mag ich auch ganz besonders. Da heißt es hier im Psalm 139, in deinem Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Das heißt, was David hier sagt, ist, Gott hat ein Buch, wo er aufgeschrieben hat, welche Tage ich lebe und was der letzte Tag meines Lebens hier auf der Erde sein wird. Das ist fest. Das ist sicher. Und kein Krebs dieser Welt kann Gottes Buch und kann Gottes souveränen Plan widersprechen. Wenn du Krebs hast, Gott hat deinen Todestag festgesetzt. Entweder du überlebst den Krebs oder Gott benutzt den Krebs, um dich in seinen für dich vorherbestimmten Tag zu ihm zu holen. Es gibt nichts, was dich umbringen kann, außer Gott selber. Er bestimmt deinen Tag deiner Geburt, er bestimmt deinen Todestag und alles zwischendrin, was in deinem Leben passiert. Und da können wir uns zurücklehnen und können sagen, Halleluja, preis den Herrn, nichts kann mein Leben frustrieren, was Gott nicht will. Natürlich holt mich diese theologische Erkenntnis auch immer wieder ein. Ich hatte vor 2 Jahren, ich traue immer noch danach, ein Jobangebot, als Assistenzprofessor an einer südafrikanischen Universität. mein Traumjob, ja, nicht mehr mit der Gemeinde sich rumärgern, den ganzen Tag unter Palmen in der Sonne liegen, lesen, ja, meine von Gott erkenntnisreichen Weisheiten an hungrige Studenten weitergeben, ja, Sonne den ganzen Tag. Und ich erzähle das meine Frau ganz aufgeregt am Telefon. Ich sagte, du kannst dir überhaupt nicht vorstellen. Sie haben mich eingeladen. Ich kann Assistenzprofessor werden. Und Nadja sagt, brauchst gar nicht drüber beten, kommt überhaupt nicht in Frage. Dann bin ich als nächstes zu Gott gegangen und habe ihm gesagt, die Frau, die du mir gegeben hast, frustriert meinen Lebensplan. Nein, ich wusste irgendwo in meinem Leben, ja, wenn Nadja sagt, kommt nicht in Frage und Gott weicht ihr Herz nicht, ja, dann kann ich es als den Willen Gottes annehmen und kann einfach sagen, er ist souverän. Er wusste, welche Frau er mir gegeben hat und welche Frau ich heirate, ja. Und ich kann mich mit den Umständen arrangieren und ich kann nach den besten nach den besten Möglichkeiten jetzt in den Umständen so für Gott leben, in der Sicherheit, dass er auch die schlechten Umstände benutzt. Naja, ich habe das Beispiel schon wieder verlassen. Ich bin jetzt schon wieder. So, alles das, was ich sagen wollte, ist übrigens Folgendes, ja. Oder sagen wir mal so, das muss ich noch einschieben. Bin gleich fertig, muss ich noch einschieben. Diese Erwartung, Gott hat gesprochen und alles wird gut. Ja, das hat das eigentlich fast nichts mehr mit dem Thema zu tun, aber ich muss trotzdem sagen, weil ich finde es einen coolen Gedanken. Die Erwartung, Gott hat zu mir geredet, jetzt geht alles gut. Ja? Es gibt immer wieder junge Männer, die sagen mir ganz aufgeregt und sagen, Dirk, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll diese Frau heiraten. Ja? Dann sage ich, oder dann denke ich mir schon, du tust mir leid. Kann ja sein, es kann sein. Also entweder hat Gott gesprochen oder nicht gesprochen. Ich glaube, das gibt es sogar ab und zu mal. Ja? Selten, aber es gibt es. Ja. Dann denke ich mir zumindest so, ob ich sage, überlege ich mir dann, ja. Ich denke mir, du tust mir leid, weil wenn Gott tatsächlich gesprochen hat, wirst du es brauchen. Nee, das ist so. Wenn Gott spricht, ganz oft, wenn Gott spricht und sagt, da geht's lang, das tue, das habe ich für dich, kannst du erwarten, dass Gott das nicht nur aus reiner Vergnügung dir erzählt, ja. Sondern er erzählt es dir, weil du später es brauchst, dass Gott es war, der dich dahingestellt hat. Ist oftmals so. Und jetzt verbinde ich das gleich mit dem letzten Punkt. Was ich möchte, dass wenn ich mal krank bin und im Krankenhaus liege und du mich anrufst, möchte ich, dass du mir sagst, Gott hat einen souveränen Plan und möchte, dass du mir sagst, Nummer 8, Gott ist ein Befreier. Also wenn du das nicht in den Psalmen gelesen hast, dann hast du die Psalmen nicht gelesen. Es tropft, es fließt ja nur so von einem Psalm zum nächsten, wo Gott sich vorstellt und sagt, ich bin der Befreier aus den unmöglichsten Umständen. Gibt's sogar einen Werbespot davon. Nichts ist unmöglich, Jehova. Ja, bei Menschen sind, ja, er kennt die Melodie nicht, aber das liegt daran, weil ich nicht singen kann, ja, aber so einfach mal googeln, ja, kommt schon. So. Bei Menschen sind die Dinge nicht möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und diese Gewissheit brauchen wir als Christen. Wir wissen oft den souveränen Plan Gottes nicht, aber wir können darauf vertrauen, dass Gott ein Befreier ist. Psalm 18, Vers 2 bis 3, nur als Beispiel. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Zufluchtsort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils. Meine hohe Festung, er ist mein Befreier aus den unmöglichsten Umständen. Und diese Einstellung, die brauchen wir, weil, das ist ganz interessant, kommen wir zum nächsten und zum allerletzten Vers. Gott ist verherrlicht, er zeigt, er liebt es, seine Größe zu zeigen in unserer Abhängigkeit von ihm. Psalm 50, Vers 15 ist die Telefonnummer Gottes. Ich weiß nicht, ob du die Telefonnummer Gottes kennst. 50 15. Denn da steht geschrieben, rufe mich an in der Not und ich werde dich erretten. Und du wirst mich verherrlichen. Das heißt, hier haben wir dieses theologische Problem. Ich habe eine Not, ich komme nicht weiter. Ich brauche Gott als starken Befreier. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, ich rufe ihn an und sage, ich brauche dich. Und dann sagt Gott, und ich komme und ich rette dich. Und du wirst mich preisen, für was für einen starken Erretter und Erlöser du hast. Gott kann absolut unmögliche Umstände ändern und dich befreien, was immer für Herausforderungen in deinem Leben sind. Ich gebe euch nur ein letztes Beispiel, was ist so ein schönes aus meinem eigenen Leben. Ich habe dieses Gefühl gehabt. Das habe ich ja euch gesagt. Wenn Gott spricht, braucht man es oft. Ich habe dieses Gefühl gehabt, dass Gott zu mir gesprochen hatte, 1997, dass ich zum Studium auf eine Bibelschule nach Amerika gehen soll. Und ich hatte mehrere Einwände, warum ich dachte, dass das keine gute Idee ist. Und eine von denen war, also so eine Entschuldigung, ich habe zu Gott gesagt, pass mal auf Gott, ich kenne so viele Leute, die wollten nach Amerika und die haben alle kein Visum gekriegt, ja. Lass uns doch einfach mal so tun, als wenn du nicht geredet hättest und ich studiere schon Medizin weiter, weil eigentlich will ich ein berühmter Arzt werden, ja. Und keine Geldsorgen haben, wie jetzt als Pastor, ja, etc. Okay. So. Und das sagt doch Gott auf meinen Einwand, ich bekomme kein Visum. Da spricht er, ich merke es in meinem Herzen, sofort. Er fragt mich und sagt, bin ich der Herr oder bin ich nicht der Herr? Also freue ich mich dann doch und habe gesagt, okay, du bist der Herr. Du wirst ein Wunder tun, du wirst mir das Visum geben. Als erstes schreibe ich einen schriftlichen Antrag an die Botschaft und der Brief kommt zurück und ich freue mich schon, der Herr ist ja der Herr, ja, öffne ihn und zu meiner großen Überraschung steht da abgelehnt. Das gibt's doch nicht, ja. Also fahre ich nach Berlin hin. Ja, ich doofi, da hat die Botschaft nur von 8 bis 10 geöffnet, ja. Und um 11 bin ich da. So, zweiter Fehlversuch. Beim dritten Mal versuche ich es nochmal. Beim dritten Mal war es dann so, kommt ein Freund von mir, kommt mit nach Berlin. Und diesmal sind wir wirklich um 8 da. Und ich weiß nicht, wer mal in der amerikanischen Botschaft war. Das ist wirklich so einschüchternd, ja, für so einen kleinen Menschen wie ich. Als erstes kommst du da rein und da steht so Security, heißt das, ja. Das heißt, da haben die Amerikaner, ja, ihre schönsten Afroamerikaner, ja, repräsentativ ausgesucht, um am Eingang zu stehen. Das sind so gefühlte 2,70 Meter Menschen. Der hat also schon ein extra weites Ärmel-T-Shirt gekauft, ja. Es muss es irgendwie so mit extra Weiten geben, ja. Und trotzdem habe ich mir gedacht, oh Gott, ja, nicht bewegen, ja, das Ding reißt gleich hier oben an den Oberarm, ja. Und er stand da wie in einem Cowboy-Film am Eingang, ja, und musterte mich so, mit so Hand an Anschlag, ja, gleich hinter die Waffe. Der checkt mich da durch, ja, und ich gehe zu der Frau und ich weiß, ja, der Herr kann alles tun, ja, weil Gott sind alle Dinge möglich. Ich gehe zu der Frau an den Schalter, gebe ihr meine ganzen Unterlagen. Ich sage so, ich brauche ein Visum für ein Studium in Amerika. Da guckt diese Dinger so durch und schiebt die zurück und sagt, haben Sie keine Chance? Und dann sage ich, wie was, habe keine Chance. Muss ja doch irgendeine Möglichkeit geben. Und ich sage, es gibt nur eine Möglichkeit. Sie rufen die Telefonnummer an und Sie kriegen den Termin. Ansonsten haben Sie keine Chance. Ansonsten gibt es keine Möglichkeit. Na gut, sage ich, rufe ich eben die Telefonnummer an, gehe raus, rufe die Telefonnummer an. Und dann fragt die mich, haben Sie das Formular und das Formular? Ich sage, nee, das habe ich nicht. Deshalb bin ich ja in Berlin und brauche ein Gespräch, weil ich es nicht habe. Dann sagst du, dann kriegen Sie auch keinen Termin. Und damit war es das für Sie und hängt einfach auf. Und ich sitze da und bei mir fällt eine Welt zusammen. Ja? Und mein ganzes Gottesbild, ja, er hat gesprochen, nichts ist unmöglich, fällt total zusammen. Und ich bin so ein kleines Häufchen Unglück. Und glücklicherweise sagt mein Freund, ja, pass mal auf, wir gehen da nochmal rein. Dann sage ich zu dem, du, auch sächsisch, ja, du bist mich Schugge. Ja, wir waren eben gerade drin, bei dem Security-Menschen, ja. Die hat zu mir gesagt, sie haben keine Chance. Dann sagt er, doch, wir gehen einfach nochmal rein. Ich wollte nicht, er wollte, er hat mich reingeschleppt. Selber Security-Mensch, ja. Ich dachte schon, gleich schießt er. Selbe Sekretärin. Am Panzerglas, ja. Und jetzt passiert Folgendes. Ich stehe vor der Sekretärin und meine Knie schlottern vor Angst, ja. Und über mich kommt eine Kraft, wo ich nicht weiß, wo sie herkommt. Und ich höre mich Dinge sagen, die ich eigentlich nicht sagen will. Ich sage zu ihr, passen Sie mal auf, ich glaube an Jesus Christus. Und Jesus Christus hat mir versprochen, ein Visum zu geben. Und ich sage das so, ja, wo ich mir, und gleichzeitig höre ich mich sagen, ich sage, nein! Ja. Jesus Christus hat mir versprochen, ein Visum zu geben, und jetzt sagen, stehen Sie da und sagen, ich krieg keins. Was sagen Sie dazu jetzt, ja? Und jetzt schlottern meine Knie noch mehr, weil ich sehe schon, wie in einem Bud Spencer-Film, ja, diesen Afroamerikaner kommen, ja, und mich so durchs Fenster werfen, ja. Und mit einmal die Frau, ja, die war so mürrisch, ja, es gibt ja eigentlich keinen mürrischen Amerikaner, ja, aber die war mürrisch, ja, die war eine Ausnahme. Mit einmal wird die so lieb, guckt mich an und sagt, ach, was können wir denn mal machen? Warten Sie mal hier, ja. Und da läuft gerade jemand zur Mittagspause weg, ja. Die hecht ihm hinterher, redet mit dem. Der Mann kommt zu mir und sagt, guten Tag, mein Name ist so und so. Ich bin der verantwortliche Konsul für religiöse Angelegenheiten. Kommen Sie mal mit in Kabine 7. Ich mache eine lange Geschichte kurz. Die ist noch sehr viel spannender, was in Kabine 7 passiert. Im Endeffekt, ich komme aus Kabine 7 heraus mit seinem Versprechen. Er hat keine Unterlagen gesehen. Er hat keinen Kontoauszug von mir gesehen. Preis den Herrn, ja. Mit seinem Versprechen, du kriegst das Visa. Ich laufe die Treppen der Botschaft runter und ich wusste, es gibt einen Herrn im Himmel. Er ist ein starker Befreier. Und mit dieser Hoffnung lasse ich euch in das neue Schul- und Gemeindejahr.
Hey, klasse. Ja, das ermutigt. Und vielleicht ist es die Antwort auf den Eindruck mit den Zweifeln. Es ist menschlich, dass Zweifel kommen. Aber Gott ist göttlich und er ist souverän. Und das ist so genial, auch so Zeugnisse einander zu hören. Und das macht Gemeinde aus, dass wir uns einander ermutigen mit dem, was wir selber mit Gott erleben. Ich denke, wir sollten Gott einfach noch eine Antwort darauf geben. Vielleicht das nochmal sacken lassen und möchte dich einladen, dass du nochmal persönlich selbst Gott Ausdruck gibst für seine Souveränität und das in Anspruch nimmst für deine Situation. Und ich bitte das Team nochmal nach vorne und dass wir noch gemeinsam ein Loblied singen und es nochmal festmachen. Wirklich Gott als unseren Herrn, dem wir vertrauen, auch da, wo mal Zweifel auftauchen können.